Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und ich spreche heute mit Dr. Hans Bürger, Allgemeinarzt in Vogt in Baden-Württemberg. Hallo, Herr Dr. Bürger.
Hallo, Herr Gerloff. Es freut mich, dass wir uns wieder treffen.
Sehr schön. Herr Dr. Bürger, Sie setzen sich seit Jahren dafür ein, dass die Praxen von Bürokratie ein wenig entlastet werden. Sie haben auch immer wieder Anträge auf Ärztetagen gestellt. Hatten Sie zuletzt irgendein Erfolgserlebnis in dieser Sache oder vielleicht eher ein Frusterlebnis?
Also ich würde eher sagen ein Frusterlebnis, weil sich es jetzt seit dem letzten Ärztetag, der in Leipzig war, nichts verändert hat. Also wir hatten beim letzten Ärztetag auch schon einen Antrag zu der sogenannten Bagatellgrenze. Da geht es um Wirtschaftlichkeitsprüfung, also ein Prüfinstrument für Regresse der Krankenkassen. Dazu gab es einen guten Antrag, der leider aufgrund politischer Entscheidungen und Systemwechsel nicht weiter verfolgt werden konnte bis jetzt.
Sie sprechen von der Bagatellgrenze von 300 Euro. Das wäre ja fast ins Gesetz noch reingerutscht, aber am Schluss der Koalition, der Ampelkoalition, fiel das dann weg. Es geht um die Bagatellgrenze von 300 Euro. Und die ist ja fast so ein bisschen aus dem Blick geraten in den letzten Monaten. Es gibt genug zu besprechen im Gesundheitswesen, das weiß man natürlich. Die Ministerin hat nun gesagt, dass sie die Bürokratie angehen will beim Ärztetag, hat sie das versprochen. Und ob das jetzt noch dazugehört oder nicht mit der Bagatellgrenze, das weiß man nicht so genau. Deswegen haben Sie wahrscheinlich dieses Jahr wieder auch einen Antrag zu dieser Frage der Bagatellgrenze bei Regressen gegen Ärzte gestellt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da in diesem Jahr was erreichen können?
Also zunächst will ich mal nochmal wiederholen. Es war ja so, ich wusste ja zuerst mal gar nicht, was die Ministerin bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetages sagt, sodass das jetzt reiner Zufall ist. Der Antrag, den ich sozusagen schon gestellt habe, der war eigentlich schon zu Beginn des Deutschen Ärztetags, also vor der Eröffnung, hatte ich den schon zwei Wochen vorher, konnte ich den schon einstellen in unserem Abgeordnetenportal. Und es ist ja so, zunächst einmal die positive Botschaft. Also wir wollen ja als Ärzte nicht immer nur negativ gesehen werden. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung kann ein sinnvolles Instrument sein bei begründetem Verdacht auf Unwirtschaftlichkeit. Ne? Und sie darf aber nicht zu einem Routineinstrument mit hohem bürokratischen Aufwand werden. Ne? Und die Zahl der Prüfanträge sorgt aber weiterhin für uns für wachsenden Aufwand in den Praxen. Es geht hier häufig um geringe Beträge unter 300 Euro. Dennoch müssen wir in den Praxen umfangreiche Stellungnahmen verfassen und Unterlagen zusammenstellen. Das heißt, der zeitliche Aufwand für uns steht dabei in keinem Verhältnis zum Streitwert. Und unsere Forderung war, wir, also an die Politik, war, führen wir endlich mal eine Bagatellgrenze für alle Prüfverfahren, Krankenkassen pro Quartal ein, also auch für jede Krankenkasse, um ein Verfahren mit geringem Streitwert zu vermeiden. Gleichzeitig könnte man das Wirtschaftlichkeitsgebot auch für die Krankenkassen einführen. Das ist die nächste Forderung. Falsche oder unwirtschaftliche Prüfanträge der Krankenkassen müssten Konsequenz haben, zum Beispiel etwa durch finanziellen Ausgleich für den entstandenen Schaden in den Praxen.
Es ist ja auch so, dass eben bei den Krankenkassen ja eigentlich auch und auch in den Prüfungsausschüssen, also auch bei der KV, entstehen ja dann unverhältnismäßig hohe Aufwendungen dafür, dass am Ende vielleicht ein Regress von 150 Euro eingetrieben wird. Und am Ende sind die Aufwendungen dafür vielleicht 5.000 Euro.
Ja, und vielleicht das auch noch zu ergänzen, weil Sie die KV erwähnt haben. Also wir sind auch Teil des Problems, unsere Körperschaften, also die KV, die ja mit im Boot sitzt bei diesen Prüfanträgen, ne, würde ja auch entlastet werden von Arbeiten und zwar von unsinnigen Arbeiten. Der Kammerpräsident der Bundesärztekammer, Herr Reinhardt, hat ja bei seiner Eröffnungsrede wieder von einer Bürokratie-Taskforce gesprochen. Das heißt also, er wollte jetzt eine zentrale und konkrete Zielmarke festlegen. Das fand ich schon ganz witzig. Also 10%, ich weiß nicht, wie man das dann misst, Reduzierung der administrativen Maßnahmen. Aber das sind immer so plakative Formulierungen. Letztendlich müssen wir sehen. Also wir wollen endlich Taten sehen. Also nichts tun ist keine Lösung.
Da kommen wir gleich vielleicht noch zu. Vielleicht noch einmal vorher die Frage zu den Bagatellregressen. Wie oft sind Sie denn eigentlich selber betroffen gewesen?
ich selbst bin eigentlich ja mit kleinen Regressen schon betroffen, aber das ist sicherlich nicht mein Grund, warum ich den Antrag stelle, sondern weil ich einfach mich beziehe auf Analysen der KV. Und es gibt ja dazu gute Daten, die zeigen, dass diese Art von Prüfverfahren, von Wirtschaftlichkeitsprüfung überhand nehmen. Also 3/4 der Regresse liegen unter 300 Euro. Also die meisten Regressforderungen, jetzt zum Beispiel im Bundesland Niedersachsen, betreffen den sonstigen Schaden. Also in Einzelfällen fordern Krankenkassen mehr als 100.000 Euro zurück. Doch letztendlich sprach die Prüfstelle in 4 Jahren nicht einen einzigen Regress aus, der 25.000 Euro überstieg. Das heißt also, man muss sich so vorstellen, der Löwenanteil der Prüfentscheidung, zum Beispiel vergleichbar in so einem Bundesland, bei Kleinbeträgen unter 300 Euro sind fast 80%. Und dann muss man sich ja fragen, da steht auch der Aufwand zum Ertrag nicht im Verhältnis.
Wenn Sie jetzt selber betroffen sind, Sie haben gesagt, so oft war das noch nicht. Was tun Sie dann? Legen Sie Widerspruch ein oder zahlen Sie dann Zähneknirschen? Sind ja nur Bagatellen, die 150 Euro. Aber das ist ja immer dann die Frage. Darauf bauen die Kassen vielleicht auch?
Vielleicht können wir das an einem konkreten Beispiel mal festmachen. Also ich hatte, oder unsere Praxis, ich habe ja eine Gemeinschaftspraxis mit meiner Frau. Wir sind ja Hausärzte auf dem Land und haben ja auch Weiterbildungsstellen. Also wir bilden ja Jungärztinnen aus im Fach Allgemeinmedizin. Und wir hatten vor kurzem einen kleinen Prüfantrag, da ging es um die Verschreibung, bitte festhalten, um ein Schnupfenmittel. Das heißt, dieses Schnupfenmittel hat ein Medikament, also Cortison. Das ist verschreibungspflichtig, aber fällt bei bestimmten Indikationen nicht unter die Leistungen der Krankenkasse. Wenn Sie jetzt eine junge Kollegin haben, die überhaupt keinen Einblick hat in dieses komplexe System und die selbstständig auch arbeiten darf in der Praxis, also die hat natürlich, wir bilden die aus, wir gucken ja jetzt nicht bei jeder Handreichung, bei jedem Handgriff drüber, aber die entscheidet selbst, dann wird sie dieses Medikament auch mal auf ein Rezept schreiben, zu Lasten der GKV, was falsch ist. So, wir merken das jetzt nicht, obwohl wir am Ende der Sprechzeit, bevor die signiert werden, weil das ja heute alles elektronisch ist, immer drüber schauen. Aber wir sind keine Computer, wir können dann auch mal einen Fehler machen. So, jetzt geht dieses Medikament zu Lasten der GKV, ist aber im Prinzip vom Patient selbst zu zahlen, aufgrund der Indikation. Und dieser kleine Fehler macht dann, ich sage jetzt mal einen Betrag, 20 Euro. Dann bekomme ich in 2 Jahren später, bekomme ich eine Meldung, also ein Schreiben von der Prüfstelle mit 5 Durchschlägen, wo dann drin steht, dass wir diese 20 Euro zahlen müssen und jetzt auch wieder mal festhalten. Und diese 20 Euro, ich kann also auch gar nichts dagegen machen, die werden schon vorneweg von meinem Honorar abgezogen. Das heißt also, die haben ja eine Lastschrift von mir und dann wird das einfach abgebucht. Das wird einfach abgebucht. Und jetzt müssen Sie sich ja vorstellen, jetzt könnte ich natürlich hingehen und da einen Widerspruch machen, aber das ist ja sinnlos. Also ich sehe das dann immer als Spende an die gesetzliche Krankenversicherung. Also wir finanzieren die quer. Ne? Das heißt, aber wenn man die Summe dann sieht, wenn man das in Summe sieht, dann kommen aus diesen Kleckerlesbeträgen natürlich große Mengen heraus. Aber bei uns, das ist ja nicht böswillig. Das ist ja kein System. Ne? Und das halte ich für ungerecht. Und das ist nicht nur ungerecht, weil wir betroffen sind. Das würde mir jetzt gar nicht mal so viel ausmachen, sondern weil es Unsinn ist. Weil sich viele, viele Stellen damit beschäftigen, also die Krankenkassen, die KVen, vielleicht auch Juristen bei größeren Sachen. Ne? Und das ist einfach unerträglich. Das Zweite will ich mal sagen, es hat jetzt ein Kollege von uns, also nicht in unserem Bundesland, sondern ein Fallbericht ist das, einen Regressantrag bekommen, der ist schon aus der Niederlassung draußen. Das heißt also, der hat jetzt schon über 5 Jahre keine Praxis mehr. Der hat jetzt einen Regressantrag gekriegt über eine Verschreibung von 1.200 Euro, die fast 10 Jahre zurückliegt. Ja, das weiß der doch gar nicht mehr. Geschweige denn, ja klar, man muss 10 Jahre lang seine Unterlagen aufheben. Da muss er in den Keller gehen und hoffen, dass er noch einen Rechner findet, der ihm das Dokument aufmacht. Das sind Dinge, die kann man so nicht lassen. Und da fordere ich jetzt an den Gesetzgeber, an die Politik, dass jetzt endlich in dieser Legislaturperiode das SGB V, das geht ja um Gesetz, geändert wird, dass man mit einem Passus das rausnimmt und unsere lieben Ministerialbeamten in Berlin können das umsetzen. Also wenn man ein Spargesetz macht mit 16 Milliarden Euro und schafft aber diesen kleinen Detailpunkt nicht wegzuschaffen, dann muss ich sagen, armes Deutschland.
Das Bürokratie bzw. Belastung durch Bürokratie war ja beim letzten Ärztetag in Hannover nicht das Hauptthema. Aber immerhin hat die Ministerin den nächsten Anlauf für die Bürokratieentlastung angekündigt. Das haben wir eben schon kurz angesprochen. Macht Ihnen das ein bisschen Hoffnung, dass diese Forderung, die Sie jetzt eben da gerade sehr deutlich aufgestellt haben, auch dann erfüllt wird?
Also es macht mir insofern Hoffnung, da Sie ja jetzt in relativ kurzer Zeit, da wurde es ja auch zumindest mal in Ihrer Partei gelobt, sie hat ja in relativ kurzer Zeit, was keiner geschafft hat, ein Programm vorgelegt, also das Beitragsstabilisierungsgesetz, was uns 16 Milliarden einspart, was auch hoffentlich den Versicherten zugutekommt, dass die Krankenkassenbeiträge nicht steigen, was ich noch nicht so ganz glaube, aber sie hat es ja gemacht. Und wenn jemand das in so einer kurzen Zeit schafft, als Kenner der Verwaltung, und das ist sie, dann wird sie das mühelos schaffen, im Rahmen dieser Versprechung, die sie jetzt gemacht hat, das umzusetzen. Also in dem Punkt würde ich jetzt Hoffnung setzen auf sie, ja.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat ja gefordert, eine Bürokratie-Taskforce zu bilden. Das haben Sie eben auch schon kurz angesprochen, um die vorliegenden Vorschläge endlich voranzubringen. Ist das der richtige Weg, eine Taskforce?
Ja, es gibt ja der berühmte Satz, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das heißt, also wir haben jetzt hier wieder eigentlich schon ein Gegensatz, weil wir bilden ja wieder ein bürokratisches Instrument, um Dinge abzuschaffen. Das macht die Taskforce macht dann Sinn, wenn man in den Arbeitskreis ginge und es gibt schon konkrete Maßnahmen. Das heißt also, ich stelle mir das jetzt mal als Laie, ich sage jetzt mal, ich bin ja naiv, vor, dass man das so macht, es gibt schon konkrete Handlungsanweisungen, mit denen geht man ins Gespräch und dann ist die Sache beschlossen und dann setzt man es um. Aber wenn wir natürlich da wieder 2 Jahre diskutieren, bis wir nach dieser Zeit einen Entschluss haben, dann ist das Unsinn.
Ja, es gibt ja, hat ja schon diverse Vorschläge gegeben, wie man das ändern könnte und wo man das die Bürokratielast reduzieren könnte.
Das ist richtig und ich habe mir das auch angelesen. Das sind ellenlange Seitenberichte, wo keiner, Sie, ich, kein Mensch durchblickt. Aus diesen vielen Punkten sollte man die wichtigsten rausgreifen. Also ich sage jetzt mal von 80 Punkten vielleicht 5, die eine realistische Chance haben für eine Umsetzung. Und ich würde mit diesen einmal anfangen. Ne, deswegen habe ich ja gesagt, wir brauchen jetzt Taten.
Welche bürokratischen Auswüchse müssten denn aus Ihrer Sicht am dringendsten auf den Prüfstand bzw. abgeschafft werden? Also die Bagatellgrenze, 300 Euro, das haben wir schon. Und was noch?
Es gibt zum Beispiel jetzt noch ein Verfahren, das dazu dient, dass wir Menschen eine Verordnung ausstellen, die eine Heimbeatmung brauchen. Und um diesen Prozess, das sind ganz wenige Leute, aber um diesen Prozess in Gang zu setzen, müssen sie x Formulare ausfüllen. Wir haben das früher mit einem kleinen Satz gemacht, indem wir einfach ohne mit Blanko-Formular einen Antrag gestellt haben an die Kasse und haben gesagt, wir hätten gern, dass der Herr Müller, ne, der eine bestimmte Krankheit hat, dass der abends eine Betreuung braucht zum Beatmen, weil er sonst nicht überlebt. Heute müssen wir also in unerträglicher Weise mehrere Formulare ausstellen und was der Gipfel ist. Bevor Sie dieses Formularkonvolut ausfüllen, müssen Sie noch einen Tag bei der Kassenärztlichen Vereinigung einen Kurs belegen, damit Sie dieses Formular ausfüllen können. Das ist absurd. Das ist Misstrauen gegen unseren ärztlichen Beruf. Wenn jemand 6 Jahre, ich sage jetzt mal in Regelstudienzeit, 6 Jahre Studium macht, 4 Jahre Facharztausbildung zur Weiterbildung Allgemeinmedizin, also 10 Jahre im Beruf ist und er lernt ja dann, derjenige oder die Kollegin lernen ja dann weiter und dann wird gegängelt mit solchen Auflagen, so können wir unserer nachwachsenden Generation, der ärztlichen Generation, keinen Berufsstand hinterlassen.
Die Misstrauenskultur wird ja immer wieder angeprangert. Was ist denn, haben Sie vielleicht noch einen konkreten Fall, wo unbedingt was abgeschafft werden müsste?
Eigentlich das bekannteste Beispiel, das fällt mir jetzt wieder spontan ein, weil es sind so viele, das ist die Chronikerbescheinigung. Also, wenn Sie, Herr Gerloff, eine chronische Erkrankung haben, ich sage jetzt mal, Sie haben eine Hypertonie, also einen Bluthochdruck, und Sie sind bei mir in der Praxis und haben das jetzt über ein Jahr lang, da werden Sie irgendwann am Anfang des Jahres zu mir aufschlagen, und zwar jedes Jahr, nicht nur einmal. Und werden sagen, Mensch, lieber Dr. Bürger, stell mir mal bitte die Bescheinigung aus, weil ich brauche die für die Krankenkasse. Das machen wir tagtäglich. Da reden wir jetzt nicht über Geld. Aber das ist in der Summe, wenn wir das jetzt mal auf unser Land übertragen, das sind Millionen, die wir da sparen könnten. Nee, das machen wir immer noch.
Sie sind ja auf vielen Ebenen unterwegs gegen die Bürokratie. Ende vergangenen Jahres haben Sie auf Landesebene versucht, dagegen vorzugehen. Und zwar, indem Sie sich an den damals noch in der Regierung befindlichen Gesundheitsminister Anne Lucha von den Grünen geschrieben haben. Was hat sich denn daraus ergeben?
Herr Lucha hat dieses Ansinnen, was wir als Ärzteschaft transportiert hatten, eigentlich positiv beschieden. Er ist aber Landesminister gewesen von Baden-Württemberg. Und das sind die Feinheiten. Es geht hier aber auf ein Bundesgesetz, ist das Sozialgesetzbuch. Das kann Herr Lucha und sein Ministerium nicht ändern. Das sind Dinge, die muss man natürlich wissen. Aber er war für mich ein Ansprechpartner, weil ich gesagt habe, es ist für mich der direkte Weg als Sozialminister. Und ich muss sagen, Herr Lucha hat in den meisten Dingen einen guten Job gemacht. Also war ein guter Minister. Und es war aber nicht sein Ressort. Also sein Fachgebiet, wo er Einfluss nehmen konnte. Aber er hat die Sache befürwortet. Ich habe ein gutes Schreiben von ihm bekommen, was dann dazu geführt hat, dass ich jetzt wieder mit einer neuen Formulierung das Ganze auf Bundesebene hebe. Und da sind wir bei der Frau Waken jetzt.
Gut, dann kommen wir langsam zum Schluss. Herr Dr. Bürger, der Kampf geht weiter. Das merkt man Ihrer engagierten Redeweise an. Die Arbeit geht natürlich auch weiter. Aber manchmal kann man dann ja doch auch die Früchte der Arbeit ernten. Ich habe auf Ihrer Website gesehen, dass Sie Jubiläum feiern. 75 Jahre läuft Ihre Praxis. Sind Sie da schon die dritte Generation also?
Ja, ich habe also einen bescheidenen Anteil. Also ich bin ja, man nennt das in Oberschwaben, ich bin so ein Reingeschmeckter. Also meine Frau ist Oberschwäbin und deren Eltern haben eine allgemeinmedizinische Praxis. Und das war ihr eine Herzensangelegenheit, diesen Beruf zu ergreifen. Sie hätte alles andere machen können. Und der Großvater von ihr, der war Hausarzt und ist 1966 leider an einem Hausbesuchs, also einem Autounfall, ums Leben gekommen. Und vielleicht war das die Initialzündung, dass er das gemacht hat, ja.
In meiner Familie gibt es auch sowas. Meine Großmutter und mein Großvater hatten eine Zahnarztpraxis und mein Bruder ist jetzt in dritter Generation. Jetzt geht es darum, kommt jetzt die vierte Generation auch noch oder nicht? Das werden wir sehen. Wie ist es denn bei Ihnen?
Wir haben tatsächlich zwei Jungmedizinerinnen, eine Tochter, die sehr glücklich ist in der Unfallchirurgie und dort eine Weiterbildung macht in Heilbronn. Und dann haben wir einen Sohn, der macht eine Ausbildung in Konstanz als Internist. Und wenn er natürlich sieht, also wenn er gute Bedingungen findet, was Jungärzte unbedingt brauchen, dann könnte er sich das vielleicht vorstellen, dass er weitermacht. Vielleicht nicht in der Form, wie wir es tun, in so einer Gemeinschaftspraxis, sondern in neuen Formen. Aber da hätten wir vielleicht schon die Hoffnung, dass wir, also nicht nur ich, sondern auch die Bevölkerung in meiner Gemeinde, dass wir da nochmal einen guten Hausarzt bekommen.
Dann toi, toi, toi. Herr Dr. Bürger, vielen Dank für das Gespräch über das leidige Thema Bürokratie in Arztpraxen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihren Bemühungen. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.